Es ist ein Freundespaar, sie kennen sich seit ihren Kindesbeinen, die wirklich sich ganz und gar der Wissenschaft verschrieben haben, in einer Intensität, die an und für sich, na sagen wir es deutlich, familienunfreundlich ist.
Was offenbar das Leben der Ehefrau und des Adoptivsohns Julius Elsters überschattet hat. Der Umstand, dass Elster und Geitel Tag und Nacht Probleme der Physik im Kopf hatten und ausforschten, zeitigte aber auch Früchte. Zwischen 1904 und 1911 schlugen vier Träger eines Nobelpreises vor, die beiden Wolfenbüttler Lehrer ebenso zu dekorieren. Sie hätten in Berlin vor Studenten dozieren und täglichen Umgang mit den Kapazitäten der deutschen Physik pflegen können, wenn es den beiden in den privaten Kellerlabors nicht so wunderbar gepasst hätte. Statt Nobelpreis ernteten Elster und Geitel immerhin die Anerkennung der altehrwürdigen herzoglichen Administration.
Sie sind später zu Professoren ernannt worden, sie sind geheime Hofräte geworden und sehr viele wissenschaftliche Institutionen in und außerhalb Deutschlands haben sie zu Mitgliedern ernannt.
Entsprechende Urkunden, Korrespondenz und Manuskripte bewahrt die Herzog-August-Bibliothek im Nachlass auf. Laborjournale gehören ebenfalls dazu und in ihnen tauchen höhere Mathematik- und Chemikaliennamen auf. Doch Rudolf Fricke zufolge waren die zwei Forscher zunächst einem Gebiet verbunden, das nicht ganz ohne Bezug zu Gärtnerei und Gemüsebau im Städtchen Wolfenbüttel war.
Elster und Geitel waren eigentlich Luftelektriker. Sie hat interessiert, wie funktioniert das eigentlich mit der atmosphärischen Elektrizität? Wie entstehen Gewitter? Warum ist die Atmosphäre elektrisch geladen?
Wetterleuchten und Blitzeinschläge demonstrieren dies machtvoll. Doch Voraussetzung einer Erklärung war das Erheben von Daten zur Feststellung gewisser Abhängigkeiten. Genau dies führte Elster und Geitel zu den Brennpunkten der damaligen Wissenschaft. Überdies nahm die Entwicklung eines in der Messtechnik bedeutenden Bauteils im Grünen ihren Ausgang.
Elster und Geitel haben in ihrem Garten gesessen und haben ein Gerät gehabt, das war eine Zinkschale, und haben auf den nächsten Regen gewartet, der dann in dieser Zinkschale aufgefangen werden sollte, und sie wollten einfach gucken, wie stark und wie polarisiert ist der Regen. So, und sie warteten, wie gesagt, auf den Regen, es schien noch die Sonne, und sie haben dieses Gerät ausprobiert, ob die Leitungen in Ordnung sind und so weiter. Und als sie dann den Deckel dieses Gerätes öffneten, sahen sie, dass ihr Messinstrument, ihr Elektrometer, eine Reaktion zeigt. Das heißt, Sonnenlicht bewirkt offensichtlich etwas Elektrisches.
Sie erinnerten sich eines Artikels über den photoelektrischen Effekt und nahmen systematische Untersuchungen auf, in welchen sie anstelle von Zink andere Metalle dem Licht aussetzten. Für die speziell interessierenden, unbeständigen Alkalimetalle waren Messungen erst möglich, als sie diese in einem abgeschmolzenen Glaskolben vor dem Luftsauerstoff schützten. Geradezu revolutionär wurde später die theoretische Deutung des Geschehens darin. Frank Wissmann von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt sagt, Geitel und Elster experimentierten an einem Effekt,
der die ganze moderne Quantentheorie in den 20. Jahrhundert begründet hat, der dann Albert Einstein dazu geführt hat, die Lichtquantenhypothese einzuführen. Das wurde mit solchen Zellen dann ursprünglich untersucht, konnte aber zu der damaligen Zeit nicht geklärt werden, warum das so ist, wie sie funktionieren.
Den Schlüssel, wonach in solchen Zellen Lichtteilchen, die heute sogenannten Photonen, aus der Metalloberfläche Elektronen herausschlagen, publizierte Albert Einstein 1905 und er brachte ihm 1921 den Physiknobelpreis ein. Als Praktiker bereitete es Elster und Geitel aber auch Genugtuung, dass ihre in Kooperation mit Braunschweiger Instrumentenbauern konstruierten Geräte auch anderswo von großem Nutzen waren. Beispielsweise bei der Messung von Sternhelligkeiten an einem Observatorium in den Schweizer Hochalpen. Einige dieser historischen Instrumente wird man im Schlossmuseum ausstellen. Weil das Augenmerk im Elster-Geitel-Erinnerungsprojekt stark auf dem Weitertragen einer Kultur des Wissens liegt, sollen Besucherinnen und Besucher überdies direkte Anschauung der Phänomene bekommen, welche Elster und Geitel in ihrem Keller fesselten und worüber sie nach gewissenhaften Experimenten wissenschaftliche Artikel schrieben. Die radioaktive Strahlung war ein solches, damals brandneues Phänomen. Dirk Arnold beschreibt eine daher seitens des Bundesamts für Strahlenschutz zur Ausstellung beigesteuerte Apparatur.
Das müssen Sie sich so vorstellen, dass auf einer Drehscheibe sind verschiedene Strahlungsquellen, bei einer anderen Drehscheibe sind verschiedene Filter. Sie können die übereinander fahren mit einem Detektionsapparat, sehen, wie stark sind die Quellen, wie leicht kann man solch eine Strahlung abschirmen. Das wird zum Beispiel so ein Exponat zum Anfassen sein.
Zweifelsohne begeistern würde Elster und Geitel ein Service der Ausstellung. Nämlich, dass dort an einem Computer Messdaten zur Umgebungsstrahlung abgerufen werden können, welche ein modernes, auf dem Schlossturm angebrachtes Messgerät aufnimmt. Zum Programm des Elster-Geitel-Erinnerungsprojektes tragen Dirk Arnold und Frank Wissmann von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt auch mit Vorträgen aus ihrem Fachgebiet, der kosmischen Strahlung und der Umweltradioaktivität, bei. Bis zum 18. November sind noch 7 weitere Referenten aus der ganzen Bundesrepublik nach Wolfenbüttel geladen, doch aufgenommen wird die Vortragsreihe erst mit der Eröffnung der Ausstellung am Sonntag, den 2. September. Was dafür spricht, dass die beteiligten Institutionen schon 5 Monate im Voraus auf ihr Vorhaben aufmerksam machen, erläutert Rudolf Fricke.
Wir wollen natürlich auch die Projektpartner, die wir haben, große Schule, die beteiligt ist, diese Schüler motivieren, unsere Projektpartner motivieren, dieses Projekt zu begleiten, vielleicht auch noch andere zu motivieren, sich zu beteiligen. Und das kann man nicht dann machen, wenn die Ausstellung geöffnet ist, sondern das muss man eben ein Stück weit vorher tun.
Die Plattform, die zum Einholen von Informationen und zur Kontaktaufnahme genutzt werden kann, konnte der Historiker Hans-Christian Mempel vom Schloss Wolfenbüttel schon Ende März der Presse vorstellen.
Ja, das ist unsere Website unter www.elster-geitel.de. Kann man sich jetzt über die Biografie, das Werk und unser Erinnerungsprojekt informieren. Man kann auch Kontakt mit uns aufnehmen und man erfährt auch etliches über unsere Partner und Förderer. Und es ist alles verlinkt.